Du, Bojan, weißt du, was ich gefunden habe? Guckst du?
Oh, Magnete.
Oh, Magnete, ich kann jetzt auch rumspielen.
Das ist geil.
Macht süchtig.
Magnete sind aber schon geil.
Ja.
Ich habe gemeint, das ist der Penis vom Inspector Gadget, aber okay.
Go, go, Gadgetto, Penis, Pumpe.
Das war schon geil, oder? Go, go, Gadgetto, Arme.
Go, go, Gadgetto, Kamera, würde es eigentlich heißen.
Hat er schon eine Kamera gehabt? Ich glaube, glaub
Hut innen. Ja, er hat alles im Hut gehabt. Er hat ja auch einen Helikopter im Hut gehabt. Und, aber wie hat die kleine, was war das, Tochter gewesen, oder wie hat die geheißen?
Du, ich kenne ein, oder wie soll ich sagen, ich habe nur noch den verdammten Trailer oder das Intro im Kopf, wo er so mit diesen Rollschuhen rumfährt, mit dem Gebäude auf und runter geht. Viel mehr habe ich nicht mehr im Kopf.
Ich weiß es auch nicht, wirklich, aber ne? Ja, geht mir etwa gleich. Aber der Trailer könnte ich noch, den würde ich sicher gerade wiedererkennen.
Ja, eh, ich meine, das war legendär gewesen.
Legendär.
Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Sven, dem Bojan und dem Stefan.
Ein neuer Monat, ein neuer Podcast, endlich mal wieder das dritte. Hoi zusammen.
Hoi Stefan.
Hallo.
Hey Jungs, ohne jetzt lang bla bla und so, ihr wisst direkt den Einstieg oder die Spannung heben. Sven, du bist in der Ferien gewesen. Tell us more.
Genau, nach den zwei anderen Ferien-Podcasts darf jetzt auch ich noch schnell etwas aus den Ferien berichten. Ich mache es kurz, weil ich euch nicht zu fest langweilen, aber ich habe doch irgendwelche fotografischen Insights. Und zwar, unsere Reise ist für 3 Wochen an die Nordsee gegangen. Und ich habe wirklich bewusst, dass mal ein bisschen auf Fotografie versucht zu... ja, ein bisschen zu fokussieren und aber auch dementsprechend, wie soll ich sagen, nur das mitzunehmen, was ich das Gefühl habe, was ich brauche. Und für die einen oder anderen, die es wissen, ich tue ja auch noch Vloggen und so, und ich habe jetzt das alles wählen, das ist mir immer irgendwie zu viel gewesen. Ich meine, es hat Zeiten gegeben, da habe ich 7 Kameras auf mir gedreht, für zum den perfekten Shot machen, von da, von selb. Oder jetzt ist alles super abkondensiert und ich habe wirklich einfach nur noch mein iPhone 11 Pro Max gebraucht und meine A7R mit dem 2470 und that's it. Ich hatte zwar noch 2 andere Linsen dabei gehabt, also das 100-400 habe ich noch dabei gehabt und das Tamron, was ist es, 17-35 oder was? Oder 16-35, ich weiß es nicht mehr, einfach das weitwinklige.
17-28.
Ja genau, 17-28. Auch das mal immer mit dabei gehabt, nie gebraucht, wieso meistens. Aber es ist ja nicht so schwer, von dem her gesehen. Und das ist also recht eine gute Erfahrung gewesen. Also ich muss wirklich sagen, wenn du mal ein bisschen ausgelebt hast mit dem ganzen, das könnte man noch, und das könnte man noch, und dieses könnte man noch, und nachher mal reduzierst auf was brauche ich eigentlich wirklich und was funktioniert für mich wirklich und dann das einfach mal durchziehst, schon so ein kleiner Befreiungsschlag gewesen und ich werde das also in Zukunft so weiter handeln. Das heisst, ich werde auch einen Haufen können Geld sparen, weil ich muss gar nicht mehr so viele Sachen kaufen, was sehr schön ist.
Aber Sven, ich glaube jetzt 90% von allen, die jetzt das gerade gehört haben, die haben irgend so ein Bild von dir im Kopf mit 7 Kameras. Stellen sich 2 Fragen. Welche 7 Kameras und wie hast du die transportiert?
Ja, also ich habe eben die A7R dabei gehabt, dann habe ich das iPhone dabei gehabt, dann habe ich GoPro gehabt, ich habe Insta360 gehabt, also X2. Habe ich dabei gehabt, dann noch die Go 2 und dann noch, was sind es noch gewesen? Nochmal eine GoPro, was ist es gewesen? Also eine GoPro 8 und eine GoPro 11 oder irgend so etwas und so weiter und so fort. Und das eine oder das andere ist dann eigentlich, ja, rucksackmässig. Ihr wisst, ich habe ein Rucksackproblem. Dementsprechend hat man einen Haufen Zeit, respektive einen Haufen Platz, um so Sachen mit einpacken und man schleppt es dann irgendwie um, weil man ja nie weiss, was einem dann erwartet. Und so sieht das aus und das war alles ein bisschen nervig gewesen mit der Zeit.
Und sehr viel Kameras für jemanden, der den neuesten Vlog eröffnet mit, ich habe herausgefunden, dass ich lieber fotografiere als filme.
Tja, Genau, so ist es. Also das habe ich eigentlich vorher schon gewusst, aber ich habe es vorher bewusst eigentlich so ein bisschen zurückgehebt, weil das Professionelle in mir einfach hat wollen, auch beim Vloggen ein möglichst gutes Produkt abgeben mit möglichst viel Variation drin. Und ja, habe eigentlich mein eigenes Bedürfnis immer ein bisschen hinten angestellt und das habe ich jetzt bewusst einfach nicht gemacht, sondern es ist eher umgekehrt gewesen. Wenn ich daran gedacht habe, habe ich noch etwas gedreht und ich habe mir auch ein Limit gesetzt mit dem Handy. Es gibt nicht mehr als 10 Einstellungen am Tag und das muss lange und das hat tiptop funktioniert. Also ich habe im Prinzip pro Tag, sagen wir, 10 mal 30 Sekunden gefilmt, Maximum, das war's. Und das funktioniert.
Ich finde es noch spannend, was du sagst. Ich habe mein eigenes Bedürfnis hinten angestellt.
Mhm.
Warum?
Ich weiß es nicht. Eben, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsse irgendwelche Erwartungen befriedigen. Wo ich das Gefühl hatte, die Erwartungen gibt es. Oder die Erwartungen hätte ich an so jemanden. Und ich musste dann aber einfach feststellen, schlussendlich habe ich mich wieder auf mich besonnen und musste sagen, ich mache das ja eigentlich in erster Linie für mich und nicht für zum jemandem etwas erfüllen. Und ich muss es so machen, dass es für mich stimmt. Und wenn es halt nicht stimmt, dann stimmt es halt nicht mehr und dann tut man halt etwas ändern. Und nur schon die Erkenntnis können zu haben, dass du mehr musst zu dir stehen und das machen, was eigentlich dir gut tut, allein das ist eigentlich eine gute Erfahrung gewesen.
Und wie bist du zufrieden mit dem Resultat?
Eigentlich relativ gut. Also ich habe ja auch geswitcht von normal Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch. Und das hat auch einen Grund, um es einfacher zu machen, weil ich muss keine Untertitel mehr machen. Weil die meisten von unseren Zuschauern, also irgendwie 60% oder 70% sind aus dem deutschen Raum. Und je nachdem, wenn sie von Bayern kommen, dann verstehen sie uns noch so einigermaßen und gegen weiter rauf verstehen sie uns eigentlich nicht mehr. Und ich kann einfach keine Untertitel mehr schreiben, weil das ist auch so einfach Pain in the ass. Das ist am Schluss nochmal eine Stunde Arbeit reintöckeln für 5 Nasen, die das brauchen. Und das muss ich jetzt auch nicht mehr machen. Darum, eigentlich bin ich zufrieden. Ich finde, ich muss noch ein bisschen. Also das Grundgerüst funktioniert für mich. Ich muss noch ein bisschen daran arbeiten, um. Ja, es ist noch so ein bisschen der gleiche Rhythmus überall. Und ich finde es nicht schlecht, ist es langsamer. Also kommt es langsamer rüber, das stört mich nicht. Ich fühle auch jetzt eher so, also sprich, lieber ein bisschen langsamer machen, dafür richtig zeigen und auch mal etwas können ein bisschen geniessen, anstatt irgendwie die Leute bei den Stangen zu behalten, wo vielleicht nicht so interessiert sind. Aber es dürfte noch so ein bisschen mehr Variation haben. Aber so alles in allem funktioniert es für mich so viel besser.
Vielleicht schaust du es nochmal an in ein paar Wochen und überlegst dir dann nochmal, ob es wirklich mehr braucht. Weil ich habe jetzt den Eindruck bekommen, ich habe es gestern geschaut. Gestern hast du es aufgeladen, also in der Zukunft, wenn wir das ausstrahlen, dann ist es nicht mehr gestern. Aber, und ich habe im Fall gar nicht wahrgenommen, dass du da dich irgendwo durch reduziert hast. Ich habe gefunden, es hat eine andere Form, aber man hat jetzt auch irgendwie an der Qualität nicht angemerkt, dass es irgendwo könnte reduziert sein. Ganz im Gegenteil, ich habe das Gefühl gehabt, alle Bilder sind scharf und haben eine gute Auflösung. Also alles, was ich jetzt irgendwie erkennen wollte, habe ich auch gut erkannt. Ja, also ich habe einfach wahrgenommen, es ist anders als vorher, aber ganz okay. Also wirklich. Ich habe jetzt in erster Linie nichts vermisst.
Okay, gut, danke.
Ja, es ist noch spannend, wie der Bojan sagt, es ist einfach anders und vielleicht, also du setzt jetzt nicht neue Trends, sondern du folgst einer Richtung, wie es ein paar jetzt machen auf YouTube, oder wo es dann mehr richtig, wir machen es so wie früher in Reisebericht sind, mit sehr viel Overvoice, wo ich finde, in einer Zeit, wo du so von dem Vlogging-Style über labert, die Kamera überschwemmt wirst, ist das wieder erfrischend neu. Aber eigentlich ist es ja Zurückbesinnung auf etwas, was wir schon hatten, oder? Und das folgt ja so ein bisschen einem Trend bei der Kamera. Also ich meine, auf der einen Seite haben wir ja immer mehr Megapixel, immer bessere Features, dort noch ein ZY, da ein R, irgendwas, da. Und dann gibt es die, die sagen, komm, wir gehen an und wir nehmen all die Digicams führen und dann triggert das sofort etwas im Kopf. Bei mir triggert so eine Canon, die ich mal bekommen habe, 2 Megapixel und irgendwie graust es mich, aber es scheint Anhänger zu geben für diesen Trend.
Ja, das, ich weiss nicht, Bojan, hast du das auch mitbekommen? Ist das auch bei dir angekommen? Oder, also ich habe Haufen so komische Videos gesehen in der letzten Zeit.
Ja, also, welche sind die jugendfrei? Da müssen wir vielleicht schnell an dieser Stelle klären. Ja, komische Videos hat das
wenigstens. Ich komme noch die anderen über. nein, ich bin da einfach zu wenig aktiv. Das werden wir auch nachher im späteren Teil von dem Podcast wahrscheinlich dann noch merken. Ich bin da zu wenig näher dran. Aber du hast mich auch dann darauf aufmerksam gemacht, ja. Aber kannst du gerne noch ein bisschen ausführen, also... Was ist da jetzt eigentlich gerade los?
Also ich frage mich einfach, grundsätzlich ist ja schon mehrere Jahre jetzt so ein bisschen der Trend, habe ich das Gefühl, so, wenn du jung und hip willst sein, dann fotografierst du nicht digital und schon gerade gar nicht mit einer anständigen, also, oder das ist falsch gesagt, nicht mit einer neuen, möglichst guten Kamera, sondern du kaufst dir eine alte Filmkamera und du leihst Filme ein und du gibst dir Zeit und du machst deine 36 Bildchen und die sind dann halt so, wie sie sind und dann kommt etwas raus, ohne viel Post-Processing anstrengend und das macht es dann eigentlich anders, weil die sehen halt einfach anders aus, weil es halt Film ist. Und ich habe jetzt wie so das Gefühl, jetzt schwappt der Trend quasi über und auf, hey, es geht ja noch einfacher, weil man könnte auch einfach alte Point-and-Shoots aufkaufen, wo irgendwie 120 Stutz kostet irgendwo und hast fast das gleiche Ergebnis, weil die sehen auch ein bisschen crappy aus und du musst auch nicht viel mehr machen. Und hast aber trotzdem das ganze Convenience von, es ist ja schon digital und es ist auch nicht so teuer. Vor allem ist es nicht so teuer. Und ja, auf jeden Fall, anscheinend gibt es jetzt den Trend, um quasi alte Kameras auszuprobieren. Und ich frage mich einfach, ist es wirklich ein Trend von den Leuten, weil sie es interessant finden, wie es früher war, was durchaus kann sein. Genauso wie es Leute gibt, die gerne Film schiessen, weil es halt einfach Film ist. Ich frage mich aber, ist es nicht eher einfach so, der YouTuber geht den Content aus für das neue Zeug, weil ja, es machen eh immer alles gleich, oder? Alle kommen das Zeug miteinander über und müssen einen Vertrag unterschreiben, dass sie es dann und dann dürfen releasen und vorher dürfen sowieso keine etwas sagen und dann am Tag X habe ich einfach in meinem ganzen YouTube-Stream, der ist einfach voll mit der gleichen Kamera von jedem. Und dann findest du einfach so, ja, aber das verfehlt, glaube ich, so ein bisschen die Werbewirkung, glaube ich. Weil dann geht es mir viel schneller auf den Senkel. Und eben, ich frage mich jetzt einfach, ist es nicht einfach irgendwie ein Versuch, für zum neuen Content, interessanten Content zu machen, für zum die Leute an der Stange zu halten? Oder ist es wirklich irgendwie der neue heiße Scheiß? Ich weiß es nicht.
Es ist wahrscheinlich wie mit allem ein bisschen, oder? Es gibt ja in allen Bereichen immer so eine gewisse Rückbesinnung und irgendwo durch ist es ja auch lustig, dass man mal wieder so eine alte Digicam führen nimmt. Ich hatte, wo du mir das mal gesagt hast, Sven, habe ich geschaut, ob ich meine Canon noch irgendwo finde im Keller. Sie liegt tatsächlich rum, aber ich kann sie nicht betreiben, weil kein Akku mehr. Und wenn man sich das mal überlegt, oder früher, wenn das so gelaufen ist, also ihr müsst wissen, die Kamera habe ich seinerzeit von meiner Mutter bekommen, die bei der Fotokolor, vielleicht zeigt er da noch etwas, bei der Fotokolor gearbeitet hat. Mhm. Oder? Die haben Film entwickelt, das ist die heutige Einverloren, das ist gar nicht weit weg, wo ich wohne. Und die haben dann mal, wo die ersten Digicams gekommen sind, so ein Mitarbeitergeschenk gemacht und haben so Digicams rausgegeben. Und meine Mutter hat nicht gewusst, was machen, und hat mir die gegeben. Und das ist am Anfang so revolutionär gewesen, oder? Weil du hast schnell deine Bilder gehabt und zwar nicht irgendwie auf Papier, Stichwort Polaroid, Kodak, was sie da alles gegeben hat, sondern halt digitalisiert. Und ist eine coole Erinnerung an heute noch. Und ich finde, die Frage ist ja immer, welchen Wert kommt das Bild über und wie tun wir denn den Wert da wieder bemessen? Oder? Jetzt kann man sagen, ja, so alte Kameras, crappy Qualität, aber wahrscheinlich geht es ja auch gar nicht um das, oder? Sondern mehr um eben die Momente festzuhalten. Und ich kann den Trend nicht so wirklich nachvollziehen, wohingegen Fotografieren auf Film kann ich sehr wohl nachvollziehen. Ich habe mir nämlich gerade Nikon FM2 zurücklegen lassen. Ich wollte sie letzte Woche schon abholen, aber sie hat Probleme mit der Langzeitbelichtung, hätte es neu eingestellt werden und ich werde den nächsten Trip, den ich mache, alles was persönliche Bilder sind, auf Film fotografieren, weil überlegt euch mal, wie mehr Bedeutung ihr einem Moment schenkt, wenn ihr noch Film fotografiert, oder? Dann muss man einfach siebenmal überlegen, ist es der Moment, der mich so viel Bedeutung beimessen tut, dass er sogar ein Foto verdient hat. Und so einen Trend verstehe ich mega.
Ja, ja. Es ist auch lustig, dort, wo mich das Sven darauf aufmerksam gemacht hat, dass da eben so ein Hype im Busch ist, oder wie, ich weiß nicht, wie man dann möchte sagen, habe ich zuerst auch so ein bisschen assoziiert mit, okay, man nimmt jetzt wirklich alte Digicams, die noch kein Live-View hatten und vielleicht noch kein Display, um das Bild direkt anzuzeigen. Und das würde ich dann eben auch noch ein Stück weit verstehen, oder? Dann ist einfach so wie der Thrill ein bisschen anderer, also so ein bisschen Lomo-mässig oder eben analog. Einfach, du drückst ab, vielleicht schaust nicht und dann kannst du eigentlich erst zuhause auswerten. Und ja, es könnte ich noch halbwegs verstehen, wenn die Kameras auch so günstig wären. Aber die Kameras, die ich jetzt so mitbekommen habe, die sind gar nicht so alt. Also Point-and-Shoot ist eher so ein Begriff, der ist mir nicht so bekannt, oder? Ich weiß auch nicht, ich setze mich zu wenig auseinander mit diesen verschiedenen Kamerabezeichnungen. Ich glaube, einfach was ich so mitgenommen habe, ist so die Sony RX100 Mark III oder Lumix LX100 oder Ricoh GR3 oder so. Und die sind ja alle irgendwie im Preissegment so zwischen 4 bis sogar, glaube ich, etwa 800, 900 Franken, also Occasion. Also es ist doch noch ein recht hoher Preis. Aber als ich dann mal ein bisschen nachgeschaut habe, habe ich dann auch schnell mal gefunden, es wäre ja eigentlich schon noch geil, ich mit einem iPhone 13 Mini, es wäre ja eigentlich schon noch geil, eine Kamera dabei zu haben, weil das ist ja immer mein Problem, dass ich die grosse Alpha, so gross ist sie ja gar nicht, aber es ist immer noch zu gross, um einfach mal dabei zu haben, oder? Wenn nicht vorher dir überlegst, okay, ich nehme noch den Rucksack mit, dann passt sie rein, aber wenn du den Rucksack eben nicht möchtest mitnehmen, dann passt sie eben nicht. Und ja, ich bin dann irgendwann schon, also ich habe mindestens einen Abend damit verbracht, dass ich mir irgendwie so ein bisschen ausgesucht habe, ja, was wäre jetzt eine Kamera, die mir passen würde? Und ich bin dann irgendwie bei zwei gelandet. Einmal einfach bei der Panasonic Lumix LX100 Mark II. Das ist quasi die neueste LX100. Das ist so eine Kamera mit einem Micro Four Third Sensor, also grösser als 1 Zoll. Und die ist von den Specs her eigentlich noch spannend. Sie hat aber auch ein paar Probleme. Und ist dann einfach preisentsprechend, ist sie mir ehrlich gesagt fast ein bisschen zu teuer. Dafür hat sie viel Schalter und Rädchen und so, wo man eigentlich alles einstellen kann, ohne in ein Menü zu gehen. Und dann der Konkurrent dazu, wo dann für mich wahrscheinlich die wahrscheinlichere Option darstellt, ist dann Sony RX100 Mark V, weil das ist noch die mit dem 24-70 Objektiv, also äquivalent, oder? Mit 1,8 bis 2,8 Blende, genau. Und die RX100 Mark 6 und 7, die dann nachher gekommen sind, die haben das komische 200 mm, also bis auf 200 mm Zoom, aber wo dann natürlich weniger hell ist. Und natürlich sind sie auch viel teurer. Und ja, das Problem mit der Sony ist dann halt, dass wirklich noch viel im Menü musst ich umdrücken. Und es sind, glaube ich, auch, lustigerweise, die RX100 haben noch vielfach den Play Memory App Store drauf. Von dem haben sie auch schon ein paar Mal gehabt im Podcast.
Genau, dein Lieblingsstore.
Vielleicht kann ich dann meine alten Apps wieder runterladen. Ich weiß es nicht. Ja, vorerst weiß ich nicht, ob ich mir wirklich so eine Kamera zutun werde, aber einfach für zum einen dabei haben. Ja, why not? Ich verstehe es einigermaßen, aber nicht den Trend dahinter.
Also ich glaube, wir reden hier eben von zwei verschiedenen Sachen. Ich meine, das, was du suchst, ist quasi eine bessere iPhone-Kamera, die einfach easy zu bedienen ist und so. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt da von RX100 oder so schwätzen, ich meine, wenn ich Möglichkeit habe, jetzt im RAW machen, werde ich genau gleich RAW machen. Also dann kann ich gerade so sagen, mal abgesehen von der Grösse, ich nehme einfach meine A7R mit. Weil, sorry, ich will irgendwie das Beste. Das, was ich jetzt gesehen habe, so die Trends, die sind wirklich irgendwie, ja, ich kaufe einfach auf Amazon oder so irgend so ein Überraschungspaket mit für $150 mit 10 Kameras drin. Du hast keine Ahnung, was kommt. Und dann probieren sie das aus. Und dann hast du unter Umständen auch Kameras, die nur JPEGs machen. Und dann verstehe ich irgendwie den Sinn dahinter, weil dann kannst du wirklich sagen, so, ja, okay, es ist einfach so, wie es ist. Das ist wie Film. Mhm. Entweder es ist gut oder es ist schlecht, aber es ist so, wie es ist. Und das, was der Stefan sagt, vom Film her, und das quasi, dass er das eher kann verstehen, das kann ich auch nachvollziehen. Mir wäre es trotzdem einfach zu viel Aufwand im Nachhinein.
Nein, es gibt im Fall so eine mega coole Box, da tust du die Chemikalien drin und die ist kleiner als eine Schuhschachtel. Und dann kannst du den Film dort selber entwickeln. Das Ding heisst, ich muss in meinem Microsoft
To-Do's... Du bist schon voll in dem Ding sein und du hast zu viele Peter McKinnon-Videos geschaut, glaube ich, in letzter Zeit.
Peter McKinnon schon ewig lang nicht mehr, aber ich habe es bei mir wirklich in der Microsoft To-Do's, da steht Lab-Box kaufen, also L-A-B-Box. Und das ist so eine... Lab-Box. Ja, genau, Lab. Und dann kannst du die Hide im Film entwickeln. Also ich finde es noch recht geil irgendwo durch, weil es gibt einfach der ganzen Fotografie eine andere Bedeutung. Und vor allem, wenn man ja von Kameras redet, ich meine, so alte Kameras haben noch ganz eine andere Haptik gehabt. Und darum, ein Trend, den ich durchaus nachvollziehen kann, ist, alle, die Fuji begeistert sind, Leica, sind wir ehrlich, alle Hände fangen so Retro-Style-Kameras wieder in ihrem Line-Up, oder? Und zum Beispiel auch so eine Nikon FC, ich meine, das ist die Kamera, die ich mir jetzt einmal kaufen muss, weil es einfach so den Retro-Style hat, aber gleich auch moderne Technologie. Es ist so, wie wenn zwei schöne Welten ein Kind machen.
Wobei, man muss halt schon sagen, die Nikon FC, so jetzt habe ich sie verwechselt mit der von Sony, die auch so auf Retro ein bisschen getrimmt ist.
Meinst du die Alpha 7C?
Ja, das
kann die sein, mit Vollformat, da wo man munkelt.
Die eigentlich A7-3 ist mit einem anderen Body, oder? Und
ja, da ist C. Da kommen übrigens zwei neue Munkeln.
Oh ja, eben. Das wollte ich gerade sagen, weil es ist schon langsam ein bisschen vorbei von quasi diesen Specs. Aber was ich noch sagen wollte, wenn man analog fotografiert, dann muss man sich ja auch ein bisschen reduzieren auf gewisse Sachen. Oder du hast den Film drin, den du drin hast, der hat seine ISO, seine quasi Helligkeit. Du hast die Kamera und die hat wahrscheinlich auch einfach ihren Autofokus-Motor und so von halt der Zeit, wo sie gebaut worden ist. Also kein Ultraschall und so weiter. Und darum finde ich, das geht ja eigentlich auch, weil wenn das wirklich ein Hobby ist, das man verfolgen möchte, oder auch mehr als ein Hobby, dann kann man sich ja schon mal so in etwas hineinschaffen. Aber wenn man dann irgend so eine alte Digitalkamera nimmt, dann limitiert man sich irgendwie auf einer ganz kruden digitalen Ebene, eben mit zum Beispiel einem JPEG-Format, dann vielleicht auch noch einem JPEG-Algorithmus von vor 15 Jahren, oder? Und da muss ich sagen, ist denn das so geil, was ich mir noch könnte vorstellen, vielleicht hat man dort mal bei den Kameras noch sich einfach bei der Bildverarbeitung noch ein bisschen mehr orientiert an einem bestehenden Film, Analogfilm, also dass es ähnlicher aussieht an einem Analogfilm mit Stärken und Schwächen davon. Und was man vielleicht heutzutage nicht mehr machen muss, weil der Standard ist mittlerweile digital und man hat mit digital vielleicht schon in gewissen Bereichen sogar analog können einholen, was Qualität angeht. Das einfach nur als, weiß auch nicht, Fragezeichen obendrauf, aber sonst reizt mich das eigentlich auch nicht wirklich. Da hat mich Lomo noch mehr gereizt, ehrlich gesagt.
Ich finde auch, also, aber wenn man von Reizen redet, was sagt ihr zu dreidimensionaler Fotografie, ein immersives Erlebnis, wo man ja bald mal überkommen, auch wenn man ziemlich aussehen wie Deppen, Stichwort Apple Vision Pro. Und was das mit der Fotografie macht vor allem.
Ja.
Also ich habe einen Nintendo DS, ich kann auch dreidimensional fotografieren und filmen, natürlich im schlechtest möglichen Format, aber es ist eher ein bisschen underwhelming. Und ich glaube,
Warum?
Ja, irgendwie, was willst du denn so gross an 3D rausholen? Ich finde, wenn schon 3D, dann darf es ruhig interaktiv sein und es darf auch bewegt sein. Und irgendein Standbild in 3D sehe ich ehrlich gesagt eher weniger. Dann, wenn schon, wenn man mit einem Standbild arbeiten will, dann vielleicht noch hindurch mit einer AI, dass man eben doch noch ein bisschen mehr anfangen kann, als nur das Standbild anschauen.
Ja, also ich finde das Konzept mega spannend. Ich habe ja Keynote auch geschaut und ich sehe absolute Use Case für jetzt nicht zwingend auf 3D, sondern einfach um sie zu Hause brauchen und irgendwie einen Film schauen oder irgend so etwas oder auch damit arbeiten. Ich meine, dass ich dann mehrere Bildschirme habe, die es eigentlich nicht gibt und so, wo ich mir kann irgendwie im Raum platzieren und so. Das finde ich alles spannend. Ich meine, müssen wir dann mal ausprobieren und selber checken und so. Aber die Funktion so von wegen, ja, jetzt kannst du so dann dein Leben aufzeichnen, sehe ich nicht so wirklich plastisch.
Sind wir ehrlich, das ist nicht unser Leben, das aufgezeichnet wird, sondern das Leben, das gestellte Leben von gestellten Familienmitgliedern. Meistens Stiefmütter oder Stiefväter und so weiter, ich wüsste, auf was ich raus will. Also, ja. Ich habe das Gefühl, in diesem Marktsegment werden sie mit dieser Brille mega viel Geld können machen.
Ja.
Und die sind wahrscheinlich auch am Schluss die treibende Kraft, dass es überhaupt nachher verkauft wird. Leider ist ja eigentlich nicht gerade das, was Apple normalerweise will, oder mit ihrem Superman-Image.
Ja gut, aber sind wir ehrlich, fast jede neue Technologie, ich glaube 4K auch und so, hat irgendwie zuerst den Weg in die Industrie gemacht und wird du das irgendwie salonfähig? Also ich meine, eben, ich finde sie spannend, sie ist mir zu teuer, aber ich würde sie auf jeden Fall wollen ausprobieren. Also in dem Moment, wo du einfach kannst einen Termin machen beim Apple Store hier in der Schweiz, dann mache ich mir einen Termin, weil ich will das sehen.
Wahrscheinlich kannst du einfach mal ein halbes Jahr warten auf deinen Termin. Oder? Es wird wahrscheinlich innerhalb von Sekunden wird das irgendwie aufspringen in ein paar Monaten.
Das stimmt. Aber ich weiss auch schon, der Stefan wird sich den Zwischenschritt nicht geben, sondern er bestellt einfach gerade direkt in Amerika. Bestimmt.
Ob ich sie in den USA bestelle, vielleicht. Würde ich jetzt im Fall wirklich nicht ausschliessen, weil zum Beispiel auch PlayStation VR 2 ist etwas, was mich immer wieder neu flasht. Ich finde es crazy, einfach das immersive Erlebnis haben, in so digitale Welten eintauchen. Ich habe gerade gestern Abend noch etwas ausprobiert. Das ist so angepriesen worden im PlayStation Store mit Meditation quasi auf dem nächsten Level, the next generation of meditation. Und es ist schon noch ein Flash, wenn dich eben das Visuelle noch mitnimmt. Weißt du, so, dort wird dann dein Ein- und Ausschnaufen visualisiert. Das ist crazy, weil du hast ganz eine andere Ebene, wo im Hirn mitschwingt. Oder? Und da hast du ganz ein anderes Erlebnis. Und ich frage mich dann immer, wo haben wir die Use Cases in der Fotografie? Oder anders gesagt, gerade bei mir auch, könnte man das sogar nutzen, zum Fotografie simulieren? Es kommt ja jetzt ein spannendes Game, da reden wir dann mal drüber, wenn es released ist, wo aber dazu kann dienen, zum Bildgestaltung als Thema auf ein nächstes Level heben, weil das ist ja immer das grosse Problem. Du erklärst etwas in einem Raum, aber es wird dann nicht wirklich greifbar. Es sehen alle das Foto, was du meinst auch, aber das Erlebnis, die Erfahrung kann man nicht machen. Stell dir mal vor, wenn du jetzt reingehst und sagst, alle haben vom Bildungsinstitut aus so eine Brille und jetzt machen wir Bildgestaltung und simulieren das alles in einer digitalen Welt. wo dich nachher auf ein Level hebt, dass du, wenn du auf eine Fotoreise gehst oder vielleicht einmal im Leben machst, was sündhaft teuer ist, dass du von Minute 1 her das Optimum rausholen kannst. Also dort finde ich es enorm spannend. Ja, dann, oder wenn du dann natürlich da dein Wissen kannst eignen für die Fotografie, dann kann man den Bogen gerade noch weiter spannen und sagen, du willst jetzt eine Location fotografieren und du machst dich zuerst mal über die Location schlau, indem dass du sie virtuell anschauen tust. Also das heisst, du suchst deinen Fotospot, bevor du dort bist. Sorg dafür, dass du Zeit sparst. Oder du kommst nicht in Stress vor der blauen Stunde, wenn du die blaue Stunde, die goldene Stunde mitnehmen am Morgen, sondern bist eigentlich schon parat. Und ich weiß, es war ein Riesenthema im März an der ITB, Tourismusmesse. Da haben sehr viele von diesen tourismusschaffenden Leuten darüber geredet, ja, was passiert, wenn man Virtual Reality hat oder fürs Reisen. Und ich meine, Reise und Fotografie ist ja so nahe zusammen. Und ich stelle mir die Frage regelmäßig: gehen wir noch reisen? Wie gehen wir mit der Fotografie um? Und ich glaube, beides hängt sehr, sehr stark am Erlebnis. Und darum kann das wie eine spannende Ergänzung sein. Aber ich glaube nicht, dass VR und auch nicht Apple Vision Pro dafür sorgen wird, dass Reisen oder Fotografie abgelöst wird.
Also das ist dann eigentlich die Vorstufe von Total Recall, oder? Du machst Ferien eigentlich nur noch in der Erinnerung und du kaufst dir das Erinnerung, die dir eingepflanzt wird.
Ja, aber ich bin ja sicher auch schon mal im Europapark gewesen. Da gibt es doch auch so Bahnen, wo man dann eine Brille anlegt. Also ich bin das letzte Mal vor ein paar Jahren gewesen, da sind es noch die ersten VR-Brille gewesen, da glaube ich mit Android, also nichts Spektakuläres, oder? Aber du bist dann rumgefahren und anstatt, dass du das gesehen hast, was in der echten Welt ist, hast du halt deine Game-Welt gehabt, oder? Und ich könnte mir eben schon auch vorstellen, dass es irgendwann so Entwicklungen gibt im Zusammenhang mit Reisen, dass man vielleicht ein Land besucht oder eine Stadt oder eine Ausgrabungsstätte und man reist halt dann, vielleicht läuft man auch dort rum und man legt dann so eine VR-Brille oder Mixed Reality oder dass es quasi überblendet wird, was man sieht, dass es so eine Kombination von echter Welt und eben dem Overlay von, wie es dort mal ausgesehen hat. Also das fände ich zum Beispiel noch mega interessant. Allerdings, das hat mit Fotografie dann wenig zu tun und ich habe jetzt den Bogen noch nicht ganz für mich können spannen, zurück zur Fotografie und auch wegen der Vision Pro. Ich glaube, was sie sicher wird erreichen, ist, dass überhaupt so Virtual Reality ein Thema bleibt und wieder ein Thema wird. Aber ich glaube schon auch, dass sich Apple da auf etwas eingelassen hat, wo nicht so ganz zukunftssicher ist. Also das ist zum ersten Mal seit dem iPhone, dass sie sich wieder an etwas herangetrauen. Und das haben jetzt in den letzten paar Jahren schon viele Hersteller gemacht. Die haben Virtual Reality Brille gemacht, Augmented Reality, also quasi eben das nur ein Overlay. Microsoft hat eine Mixed Reality Brille gemacht. Die haben alle ihre Besonderheiten, ihre Einschränkungen und so weiter. Die Vision Pro, sofern sie dann so gut funktioniert, wie sie abgerissen worden ist, was einfach aufgrund von wie viel Rechenleistung so eine Brille braucht, dass sie das alles kann so darstellen. Allein schon, was du gesagt hast, Sven, vorher mit diesen drei Displays oder wie viele Displays auch immer. Du musst immer noch sehen, wenn du ein Display in einem Display anzeigen lässt, und du hast einfach eine Auflösung von, weiß auch nicht, 2x4K oder vielleicht sind es ja mehr, dann ist das Display, das du anzeigst, ist nicht mehr 4K. Und willst du denn das? Weißt, willst du denn lieber ein Display in einem Display anzeigen lassen, wo irgendeine abgestuchte Auflösung hat, wo Pixel fehlen und so, und man Schrift vielleicht nicht mehr sauber kann lesen? Oder hast du dann doch lieber einfach das Display vor dir und deine vollumfängliche Auflösung von den Augen? Das haben sie jetzt mal angeteased. Ob das dann wirklich so kommt, ist noch mal komplett offen. Aber auch das hat dann mit Fotografie eigentlich so direkt nichts zu tun. Das Game, das der Stefan vorher angesprochen hat, da könnte ich mir schon vorstellen, aber dass das dann irgendwie auch funktioniert. Aber die Frage ist dann, braucht man für also Vision Pro oder langt auch einfach ein Zehntel so teure Brille, um das in einer guten Qualität oder einigermaßen guten Qualität können spielen? Weil Macs sind ja nach wie vor nicht die besten Gaming-Maschinen. So, jetzt habe ich gerade recht ausgeholt.
Ja, genau. Also ganz viele offene Fragen und wir haben jetzt das Game ein paar Mal angesprochen, aber ich glaube, das müssen wir wirklich vertagen auf ein... Wenn es dann Sinn macht und es dann da ist, dann macht es dann Sinn. Für mich ist mit, es... Ist, ich finde es interessant, ich will es ausprobieren und damit hat sich das Thema eigentlich mal abgehökelt. Alles andere, ich glaube auch im Sinn von... Ich finde es einen interessanten Ansatz von Stefan. Ich habe mir das so noch nie überlegt. Könnte eventuell funktionieren, ja. Für zum das machen. Vielleicht läuft es dann auch darauf raus, dass wir am Schluss alles nur noch virtuell machen und schon gar nicht mehr wollen, irgendwo hinreisen, weil im Flügersteigen ist schon mal mühsam. Weder wenn ich einfach auf dem Sofa rumflerzen kann, im Pyjama und ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber magst du, im Flugzeug sehe ich genau ein Anwendungsgebiet für die Brille. Wenn nämlich in die Economy Class eingekercht wirst, oder? Mhm. So auf deinem engen Raum und du kommst so eine Brille an und es kann dir eigentlich egal sein. Weil du hast dann dein Cinema für dich selber, oder? Du hockst dort drin, hast vielleicht noch Noise Cancelling Kopfhörer und kannst abtauchen.
Genau. Eben darum habe ich gesagt, also für mich als quasi als TV oder als Kinoscreen macht das auch huere Sinn. Also ich würde es wahrscheinlich vor allem für das brauchen, für zum Content reinziehen. Das fände ich,
Netflix fänd ich grad, super. Netflix hat gerade verkündet, dass sie also keine App machen. Was ja, gut. Schon mal recht bitter ist. So.
Ja. Sie glauben wahrscheinlich einfach noch nicht dran und es ist auch einfach noch zu früh. Also,
ja.
Wenn es dann plötzlich ein hoher Hype ist, werden sie dann schon noch hinführen kommen mit einer App, da bin ich überzogen.
Ich sage jetzt trotzdem schnell noch den Titel von dem Game, oder wie wir es schon so viel genannt haben. Das, also wenn es das ist, was ich meine, dann ist es Lush Foil Photography Sim.
Ist ja, genau, das, wo du hier im Himalaya oben kannst rumrennen und Unreal Engine, oder? Genau.
Ja, genau. Es ist also die neueste Generation von Unreal Engine und entsprechend realistisch sieht es auch aus. Und, ja,
aber das heisst doch Unreal.
Irgendwann tun sie das wahrscheinlich auf Real und
ja, einfach zu Real Engine.
Too Real Engine.
Ja, genau.
Ja, und da stellt sich dann irgendwann sowieso in unserem Leben mal noch die Frage, was ist echt und was ist gefaked? Oder wann verschwimmen die Grenzen? Deswegen gebe ich mal schnell Insights. Du hast es mir geschickt, ich weiß, du hast ein paar Jahre angesehen, ein Typ, der quasi das ganze Leben mit AI faken tut für Social Media. Da zeigt sich mal wieder, wie asozial soziale Medien sind, oder? Aber vielleicht braucht es so einen kleinen Exkurs.
Ja, also ich bin auf ein Video aufmerksam geworden, wo eben einer, wie der Stefan schon sagt, mit AI sich einerseits selber erschafft. Also er fragt sein Umfeld zuerst nach was oder wem, welche berühmten Personen, dass er dann am ähnlichsten aussieht und kombiniert dann, ich glaube, zwei, ich weiß nicht mehr, der Ryan Gosling und nochmal irgendjemand. Und kommt dann tatsächlich auf, weil von ihm gibt es nicht so viele Fotos, dass er könnte AI quasi trainieren. Also er schreibt sich selber ein AI eigentlich, nur für sich. Und kann sich dann so eigentlich beliebig prompten und promptet dann quasi ein Fake-Life eigentlich zusammen. Er reist irgendwie auf, ich weiß nicht mehr, was es war, New York oder irgendwo in eine andere Stadt und trifft dort irgendwelche Freunde, die es nicht gibt und postet dann das und das sieht dann halt optisch aus, wie wenn er ein gutes Leben hat und viel sieht und viel erlebt und so weiter und so fort und die bestehenden Freunde werden dann eigentlich ein bisschen stutzig, so, wer sind denn all die Leute und wieso kennt er die überhaupt und jetzt ist er zu London und warum ist er jetzt dort und so und wieso meldet er sich nicht, wenn er ja zu London ist, normalerweise gehen wir dann immer zuerst miteinander essen und so weiter und irgendwann tut das dann aber aufdecken und sagt dann denen so, ja, das ist alles fake gewesen und er ist eigentlich während der ganzen Zeit ist er eigentlich allein zu Hause gehockt in seinem Räumchen und hat einfach das Zeugs gemacht. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen gespielt von ihm und so, aber er hat sich ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber allein, dass das wirklich funktioniert, gut, kannst du jetzt sagen, Freunde sind vielleicht nicht unbedingt die Hellsten. Das kann man natürlich so interpretieren, aber ich glaube durchaus, dass das bei so Halbfreunden auf jeden Fall wird funktionieren. Und ich finde es einfach noch recht krass, dass es wirklich schon so gut ist, dass du das komplett machen kannst. Warum, dass man das soll, ist eine andere Frage, aber ja.
Du sagst Halbfreunde, was ist mit Bewerbungen?
Ja.
Dort könnte ich mir eben vorstellen, also, oder der hat das jetzt mal als Hobby und so gemacht, aber das könnte durchaus Anklang finden bei der nächsten Generation oder einfach bei denen, die dann quasi in 10 oder vielleicht auch schon in 5 Jahren auf Stellensuche sind. Und es wird wahrscheinlich auch immer wichtiger, dass man so ein bisschen sich mit Social Media und Multimedia auskennt und so. Und wenn man dann so ein bisschen, ja, so etwas anfaked. Gut, auf der anderen Seite muss man auch sehen, AI wird sowieso in Zukunft oder jetzt schon und dann in Zukunft natürlich noch mehr mit einbezogen werden. Und vielleicht gibt es bis dann auch Methoden, um können so Sachen überprüfen auf ihre Herkunft. Muss also, es geben.
Ich glaube im Fall auch, dass gerade so was alles, was Headshots anbelangt, glaube ich im Fall durchaus, dass du in Zukunft wirst, wahrscheinlich ist das jetzt schon so, dass du irgendwo kannst deine, lässt 5 Fotos von dir rauf, von deinem Gesicht und dann kannst du dich schön in einem Business-Anzug und was weiß ich was, schön belichtet und etc. etc. Quasi rausprompten. Das bist ja dann du, aber es ist trotzdem ein Fake von dir und du kannst das nachher nutzen.
Da ist mir wieder etwas in den Sinn gekommen. Stefan, hast du wieder etwas noch zu dem? Okay, mach ruhig.
Ich meine, es gibt es ja schon, also theoretisch kannst du das mit Photoshop schon machen. Das ist ja kein Problem. Also dort haben wir das. Aber gerätst du rüber, Jan, komm?
Nein, ich kann eigentlich nur sagen, wieder zurück zu der Vision Pro. Dort haben sie auch noch so ein System vorgestellt, weil wenn du Brille noch hast, kannst du ja dein Gesicht nicht mehr zeigen. Und das, was sie dort gezeigt haben, ist also auch alles andere als optimal gewesen. Und auch das, was quasi Meta geboten hat mit ihren Avatars, ist auch nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hätte. Also da muss ich schon sagen, das ist ziemlich underwhelming. Und das verstehe ich eben auch nicht. Also jetzt zum Beispiel im Teams gibt es jetzt auch so eine Funktion, wo du kannst einen Avatar nutzen, aber anstatt dass der Avatar einfach so über die Webcam auch ein bisschen gesteuert werden kann, so zum Beispiel Kopfbewegungen und so. Das muss ja nicht irgendwie das Nasenbohren auch noch gerade übertragen, aber wenigstens Kopfbewegungen. Ist das einfach nur so eine dumme Attrappe, die dort hockt, wo man auf ein Knöpfchen drücken kann, um zu sagen, okay, jetzt tust du Stand auf und jetzt tust du weiss ich was. Das finde ich mega oldschool. Also wirklich, da sind wir schon bei quasi bei den einfachsten Games schon um Länge weiter. Also wirklich, ja. Aber es ist natürlich schon so, in ein paar Jahren wird es dort durch eine Änderung geben. Und ich denke auch, dass irgendwann nur schon alleine vom Datenverbrauch her werden wir andere Wege müssen finden, als einfach nur unsere Kameras auf uns richten. Und auch, weißt du, eben, was ist mit der Privatsphäre? Vielleicht musst du sie doch filtern. Also, dass wir irgendwann mit einer Art Avatar arbeiten müssen, anstatt mit unseren echten Bildern, wo dann irgendwo auf einer Serverfarm in der Cloud gerendert werden, halte ich durchaus für realistisch. Und da muss auch nicht unbedingt irgendwie etwas verbrecherische Tendenzen dahinter stecken, sondern ist das einfach aus
Selbstschutz. Grund
Selbstschutz und vielen anderen Punkten, oder? Auch das Internet muss irgendwann wahrscheinlich mal von dieser Überlastung ein bisschen verschont werden.
Ja, und
so, das sind meine mehr als 2 Cent gewesen.
Ich meine, letztendlich können wir es ja eh nicht aufheben, den Fortschritt. Also es betrifft ja alle, ob man jetzt das cool findet oder nicht. Und ich finde einfach, wenn wir jetzt zurückkommen zu der Geschichte, erschreckend, dass so etwas funktioniert, oder dass man es nicht merkt. Und das ist nur ganz der Anfang, mal schauen, wo das hinführt. Und umso geiler finde ich Kampagnen, wo Nikon Peru gefahren hat. Ich weiß, ihr habt das gesehen. Natural Intelligence.
Mhm.
Wo ich hingeht und sagt, hey, also Message, bottom line ist ja, es braucht eigentlich gar keine AI, weil die Welt ist schön genug und sie spielen mit diesen ganzen Prompt-Geschichten und zeigen nachher, wie schön die Welt ist. Ich finde es eine geniale Kampagne.
Ich finde sie auch gut. Ich finde vor allem, also ich finde nicht alles gut, ganz ehrlich gesagt. Ich habe es gesehen und ich finde vor allem den Schlusssatz finde ich gut. Don't give up the real world. Den finde ich sehr, sehr gut. Andererseits, die Aufmachung mit dem Promptsatz quasi mitten auf dem Bild ist eine schöne Idee, aber wenn du jetzt keine Ahnung hast, wenn du das Nikon-Logo unten rechts nicht kennst, dann hast du vielleicht trotzdem genau das Gefühl, ah, geiler Prompt, ah, Nikon, ah, das ist sicher eine AI-Software oder irgendetwas. Ich finde es ein bisschen, kann auch ein bisschen, in meinen Augen auch ein bisschen hinten rausgehen, die Idee.
Sie wird ja auch diskutiert, oder? Die Negativstimmen sind zum Beispiel gewesen, Nikon, hallo, ihr nützt Artificial Intelligence in euren Kameras zum Bilder erstellen. Kann ich ein bisschen nachvollziehen, nicht wirklich, weil es geht ja darum, wir nützen die Artificial Intelligence, um ein Abbild, wenn man so will, von der realen Welt zu erstellen. Also es hilft uns, etwas zu erschaffen. Aber ich glaube, rein die Existenz so einer Kampagne zeigt auch wieder gut auf, was für Problem auf uns zukommen, was für Diskussionen wir noch dürfen führen. Meine Medienkompetenz ist sehr, sehr wichtig und letztendlich sind es ja auch dann wieder gewisse Werte, die wir transportieren, Wertekonflikte, darum werden ganz viele Geschichten in dem dann auch wieder geschrieben. Also spannende Zeit auf jeden Fall, wo wir drin leben, finde ich.
Auf jeden Fall, ja. Es ist ein bisschen wie Miterlebung vom Mitersteg vom, weiß auch nicht, vom Auto oder so, oder? Etwas komplett Neues, wo noch niemand kennt und niemand kann einschätzen. Da sind wir jetzt drin.
Ja, ja, das ist natürlich so, oder? Und jeder wird aber ein Creator. Ich glaube, das ist das Neue. Jeder von uns kreiert. Beim Auto ist man auf dort gestanden, oder? Und hat geschaut.
Das heisst, du bist jetzt eigentlich der Querschläger und bist wieder in, wenn du eben nicht createst.
Ja, oder vielleicht müssen wir auch mal die Frage stellen, wie viel kreierst du, wenn du nur ein Prompt eingibst? Jetzt kann man sagen, ja, aber das muss gut sein, sonst kann im Fall auch die AI nichts Richtiges machen. Und so. Man muss aber gleich sagen, ja, aber es ist ein lauwarmer Furz, deine Kreativleistung am Schluss.
Ja, musst du ein Tool bedienen.
Apropos
lauwarmer Furz.
Ja. Ja, nein, eigentlich das Gegenteil von einem lauwarmen Furz. Also, um das Ganze wieder in ein visuelles Verhältnis zu setzen, ich bin da auf einer Social Media Plattform auf eine gestoßen, oder eine, ich weiß gar nicht, ob es mal eine Frau ist, nennt sich Fonzel, F-0-N-Z-E-L. Und die Person macht so aus, also unter anderem, sehr kreative Person, die macht unter anderem aus Fotos, wo sie irgendwo im Internetarchiv findet, kreiert die Person Videos. Das sind eine Art, die haben so ein bisschen Stop-Motion-Charakter, können auch verschiedene Sachen sein, also teilweise ist es zum Beispiel ein fahrendes Velo, wo er dann mit Überblendungen von verschiedensten Fahrern irgendwie zu einem bewegten Bild kombiniert. Es kann aber auch genau so etwas sein, wo sich dann irgendwie die Stadt bewegt, wo ähnliche Muster oder Formen einfach kombiniert werden zu einem zusammenhängenden Bilderstrom, kann man glaube ich sagen. Und das hat mich ein bisschen erinnert, also eben, den kann man empfehlen, den haben wir wahrscheinlich dann auch in unseren Shownotes drin, oder wie das heisst. Und dann hat mich das halt erinnert an so einen Film aus den 80er Jahren, Koyaanis Katsi. Kennen Sie den?
Epischer Soundtrack.
ja, Philipp Glass, oder? Also es ist ein Film, dort wird eigentlich, ich glaube, es wird, bei dem wird am Anfang noch ein bisschen geredet und dann sind es eigentlich nur noch Bilder und das ist so super gefilmt. Also wirklich, das ist irgendwie mit den bestmöglichen Kameras und Gimbal-mäßigen, also natürlich alles nur in Riesengröße oder um die grossen Filmkameras von dort zu bewegen, haben sie das produziert, auch im Flug. Also du hast noch nie so Kameraflüge gesehen, ohne irgendwie, also wo eigentlich alles ausgeglichen worden ist an Bewegungen und so. Brutal, das hat mich auch da sehr erinnert und das kann mittlerweile auch gratis auf YouTube schauen. Der Link ist auch drin. Und in diesem Film geht es halt genau um das Thema Marktkette, oder? Am Ende sind wir alles Verbraucher und wo ist der Anfang? Und das tut sich quasi vom Endverbraucher hinterher bewegen zu wo ist ein möglicher Ursprung? Und es gibt dann noch zwei weitere Filme, die irgendwie 3-4 Jahre später rausgekommen sind, wo es dann noch ein bisschen um andere Sachen geht, aber vom Stil ist es ziemlich nahe an dem dran. Auch Philip Glass, wer es mag, kann ich sehr empfehlen. Ja.
Danke für den Hinweis. Der Stefan hat, glaube ich, gesagt, er kennt ihn nicht, gell?
Ich kenne ihn nicht, nein.
Okay. Also, ich habe mir den mal gegeben und eben, er ist aus meinem Geburtsjahr, 1980. Dementsprechend muss man auch ein bisschen, also er kommt ja eh schon anders daher. Es ist wirklich ein Film wie sonst kein anderer. Ich kenne keinen anderen Film, der so ist. Bojan, du hast jetzt gesagt, es hat dann noch Nachfolgefilm gegeben, wo quasi auf dem aufbaut oder so. Die kenne ich nicht. Aber es ist wirklich so, also man muss sich den Wählen geben, weil sonst halt ist es also, glaube ich, nicht aus, finde ich. Also in der heutigen Zeit eh nicht mehr. Gut, jetzt auf YouTube kann ich auf doppelte Geschwindigkeit schauen. Aber dann ist natürlich der Soundtrack, also ich finde, der Soundtrack ist recht episch und ja. Aber es ist definitiv ein Film, wo wie soll ich sagen, durch die sozialkritisch Adere, sage ich jetzt mal, oder das aufzeigt, durchaus sehenswert ist, also wo man sich dann auch heute und zu Recht auch heute noch eigentlich kann fragen, so, ich meine, so wahnsinnig viel anders wird das heute nicht sein. Im Gegenteil, es ist wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer wie der Tod zumal.
Das ist eben der Witz, oder? Einfach kurz mal eine Szene aus dem Film rausnehmen. Es gibt so eine Luftaufnahme, top-down von einer Stadt, wo dann quasi so ein bisschen gegengeschnitten wird mit einer Computerplatine. Und dort, es ist schon klar, was er damit möchte aussagen, aber das muss man auch sehen, das war noch in den 80er Jahren. Wenn man das heutzutage machen will, dann wären wir noch viel näher dran, wie unsere Chips sich entwickelt haben, dass die wirklich teilweise so Landschaften oder Cityscapes darstellen könnten, oder wenn man es nicht besser weiss. Und umgekehrt, unsere Städte, die immer mehr optimiert worden sind, dass sie jetzt auch schon so quasi eben in die Richtung gehen. Und außerdem habe ich das Gefühl, wir sind gerade in einer Zeit, wo so die 80er Jahre ein kleines Revival feiert. Positiv und negativ.
Negativ meint er, wie die Jugendlichen angelegt sind. Das meint der Boy mit negativ.
Ich sage mit allem, mit dem Positiven und mit dem Negativen. Die Musik kommt teilweise wieder zurück, der Style, Kanten und so weiter. Aber auch, ja, vielleicht auch ein bisschen der Dreck und so und die ganzen Bewegungen. Also ich glaube in den 80er Jahren, das war dann auch, wo da die Waldbewegungen gekommen sind, oder? Wo man das Gefühl hat, der Wald stirbt jetzt und jetzt sind wir eigentlich an einem ganz ähnlichen Punkt, nur dass es nicht der Wald, sondern die ganze Welt ist, oder?
Ja.
Ja, aber es ist noch spannend, was du sagst, oder die Zyklen, die ja alles durchlebt, also das Wiederkehren. Das heisst, es wird ja eine gewisse Inspiration aus dem rausgeschöpft. Und ich habe letztes Mal mit der Klasse über Kreativität geredet, wo findest du, oder wie kannst du mit Kreativität umgehen, wo findest du Inspiration? Und da würde ich jetzt ganz kurz gerne mit euch thematisieren. Wo kommt ihr eure Inspiration herüber?
Aus dem grossen WWW. ja, nein, also ich fange jetzt einfach mal schnell an. Also bei mir ist es vor allem YouTube. Ist immer noch mein Suchtmittel Nummer 1, sage ich jetzt mal. Nebst Instagram, wobei Instagram mir immer mehr ablöscht, aus mehreren Gründen. Einerseits werbetechnisch und andererseits, ich sehe einfach immer more of the same. Und das gurke ich mir einfach an. Und bei YouTube ist, finde ich, ist der Algorithmus noch ein bisschen besser oder es schlägt mir noch eher mal etwas Ähnliches vor, wo dann aber gleich nicht ähnlich genug ist, dass es mich auch noch interessiert. Und dementsprechend ist eigentlich das meiste, auch jetzt zum Beispiel über andere Fotografen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade gestern einen Kanal gefunden, den ich jetzt abonniert habe. Der hat, glaube ich, nur 4 oder 5 Videos gemacht seit 4, 5 Jahren. Und das ist einer, der sich mit anderen Fotografen beschäftigt und analysiert, was so ein bisschen das Lebenswerk von denen, oder? Also einerseits, und was dann, die haben alle irgendeinen bestimmten Anspruch gehabt, an optischen Anspruch an ihre Bilder, und er versucht dann das zu analysieren, wie hat er das gemacht, und geht raus und versucht es selber nachzumachen. Da kann ich euch dann auch noch 2, 3 Links schicken. Ich habe jetzt 2 Videos, habe ich mal geschaut und so, und ich finde es also recht spannend, wo ich auch muss sagen, so, es ist einfach Inspiration. Also weißt du, nur schon, dass du auf die Idee kommst, so, ah, das könnte man vielleicht auch mal machen. Oder aufmerksam wirst auf einen anderen Fotograf, den du vorher nicht gekannt hast. Ich meine, offensichtlich ist das einer von den, der hat irgendwie mehrere Male, ist ein australischer Fotograf. Wie heißt er? Tent, glaube ich, oder so etwas. Wo mehrere Mal das olympische Foto geschossen hat. Also von all denen, weißt, es gibt ja immer so, welcher Fotograf hat das beste Foto von dieser Olympiade gemacht, olympisch, also von den Olympischen Spielen gemacht, die Olympiade ist ja das zwischendrin, wo es eben nicht ist. Und er hat das, ich glaube, mit, also ganz jung, hat er das erst mal gewonnen und dann das Jahr drauf wieder und dann das Jahr drauf wieder und dann das Jahr drauf wieder. Aber das ist gleich schon so lange her, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte, oder? Und das finde ich eigentlich spannend. Und sonst habe ich einfach noch so ein paar so Webseiten, die ich nicht mehr wirklich regelmäßig konsumiere, aber einfach, wenn ich gerade so eine halbe Stunde Zeit habe und nicht weiss, was machen, und auf YouTube schon alles leer geschaut habe, dann ist es meistens Petapixel, das ist dann halt so ein bisschen technisches Zeug, oder ISO 200, das ist sowohl als auch, das finde ich eben auch mal noch spannend, oder halt diverse Magazine. Also wenn ich irgendwo mal ein bisschen Zeit habe, das ist zum Beispiel auch etwas in den Ferien, gehe ich, wenn ich eben dann eben Zeit habe, gehe ich mega gerne in Büchereien. Also immer, wenn ich irgendwo eine Bücherei sehe, dann latsche ich dort rein und ziehe mir einfach mal rein, was gibt es da so für Bildbänder. Ja, weil dann habe ich Zeit, für so Sachen machen, oder halt eben Magazine und so. Und das ist, ja, das ist so die Inspiration eigentlich bei mir.
Ich bin mittlerweile mehr Verbraucher als kreative oder Medienschaffende. Von dem her, ich bleibe etwa die auf TikTok hängen und ich bleibe etwa die auf die YouTube Shorts hängen. Meistens ziemlich nah nebeneinander, wie bei TikTok habe ich gesehen, dass ich nach einer halben Stunde muss den Code eingeben, dann merke ich, oh, sollst du vielleicht mal etwas anderes machen, dann starte ich die YouTube-App und lande in den Shorts und mache es gleich nochmal. Das ist so ein bisschen das. Und, aber was ich auf YouTube noch entdeckt habe, was ich vielleicht noch sagen kann, ein neues Format von Arte heisst «Mit offenen Augen». Die, die es kennen, es gibt noch «Mit offenen Karten», wo sie so 10-minütige Berichte machen über meistens jetzt in letzter Zeit aktuellere Themen, Auseinandersetzungen und so. Aber durchaus auch schon auf historische Sachen, und jetzt «Mit offenen Augen» ist dann auch meistens mit einem sehr aktuellen Bezug. Also letztens ist zum Beispiel etwas gekommen, wegen dem, also es sind dann quasi Fotografien, wo in den Medien gelandet sind, wo sie zum Anlass nehmen, das Ganze mal ein bisschen aufzudecken. Also wer hat das Foto gemacht, wann, warum, was ist der Hintergrund und so weiter. Vielleicht auch sogar ein Interview mit dem Fotograf selber. Das finde ich sehr spannend. Dann wäre ich schon durch.
Ich muss noch etwas anfügen, bevor der Stefan darf sagen. Audible-Bücher, auch eine grosse Inspiration. Weil manchmal hörst du dort irgendein Buch, wo eigentlich um etwas total anderes geht, und du denkst so, diese Philosophie könntest du eigentlich auf deine eigene Fotografie auch anwenden und zum Beispiel daraus eine Fotoserie machen, oder es triggert irgendwie eine Idee für eine Geschichte. Das ist auch noch so, ja. Sorry. Stefan?
Nein, ich finde es einen guten Input, weil es ist noch spannend, oder? Auditiv kommst du fürs visuelle Schaffen auch wieder neue Inputs, neue Ideen über. Mega cooler Tipp von Bojan. Arte mit offenen Augen. Da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo so ein Bild auseinandergenommen wird von einer, die so am Abgrund sitzt. Ich glaube, es ist beim Grand Canyon. Und dort wird ein bisschen erklärt, warum funktioniert das mit Menschen im Bild? Warum wird das so gemacht? Wie nehmen wir Bilder wahr? Finde ich eben auch sehr, sehr cool, weil du wirst da wieder einiges bewusster. Also wie rezipierst du Fotos? Und das sorgt dann wieder dafür, dass du etwas für das Handwerk kannst übernehmen. Das finde ich sehr, sehr ein cooles Format. Und dann genau so Magazine. Ich liebe bis heute National Geographic, Fotobücher, grosse Bildbände, Sebastião Salgado zum Beispiel, Genesis, das epische Werk, das 100 Jahre Leica-Buch, Sven, wo wir angeschaut haben, mal in der Leica Gallery.
Magnum, ja.
Ist mega, oder? Und ich finde das noch schön, weil ein Buch entschleunigt, nur schon durch den Prozess, dass du musst umblättern und mit der Tasse Kaffee ansitzen und grosse Bildbände anschauen. Tönt jetzt wie der Grossvater, der von der alten Zeit redet, aber ich finde es nach wie vor einfach nur geil. Und dann gibt es natürlich noch Magazine, die gerade für mich wichtig sind im Reisebereich, das Globetrotter Magazine, gewisse Serien, die hinter Kulissen blicken lassen, auch gewisse Filme natürlich. Wo es um Macher geht, wo es um Storytelling geht. Es gibt so viel letztendlich. Oder Podcast finde ich auch als Inspiration enorm wertvoll. Gerade beim Joggen, wo da neue Inputs geben. Explorer-Vorträge, also Multivision-Shows, ich mitunter das Größte finde, weil dann nicht immer, aber du hast die Chance auch mit der Person, die das Ganze kreiert hat, zu reden. Oder? Und das gibt dir dann nochmal Inputs und dann hast du so mehrere Ebenen. Und letztendlich sind es dann bei mir auch die Studis, wo man sehr viel Inspiration geben, oder? Dass mit verschiedenen Generationen arbeiten, generell Kursteilnehmer, Workshop-Teilnehmer, der Austausch. Ich meine, das Leben ist voller Inspiration schlussendlich. Oder? Du musst sie nur abgreifen.
Ja, finde ich auch. Kann ich nichts mehr hinzuzufügen.
Dann hoffe ich aber, dass alle, die den Podcast zugelassen haben, noch etwas hinzuzufügen haben, nämlich ihre Kreativ- und Inspirationstipps. Weil es wäre für uns, glaube ich, auch mal spannend zu lesen, wie gehen andere Personen mit Kreativität um. Oder vielleicht auch einfach mal zu lesen, wie finden sie unseren Podcast. Und wenn du das Feedback geben würdest, dann mach das doch gerade direkt an uns. Das kannst du machen per E-Mail podcast@fotografie-stammtisch.ch. Du kannst auch, das wäre nett, wenn du das machen würdest, auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo es gute Podcasts gibt, raten den Podcast, dass er aufkommt, dass dein Lieblingspodcast bald Nummer 1 ist in der Schweiz. Schau mal auf unserer Webseite vorbei, wenn wir es nämlich von Inspiration haben, gibt es dort dann auch ganz viel. Das ist das www, wie der Sven so schön sagt, was die Inspiration gibt. Den Punkt fotografie-stammtisch.ch. Und sorry Jungs, dass ich euch jetzt nicht mehr zu Wort kommen habe, aber ich glaube, wir haben den Podcast einfach gesprengt und in dem Sinn wäre es eine Freude gewesen. Ich freue mich auch schon auf nächstes Mal und mache es jetzt kurz. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und alle, die zugelassen haben, einen wunderbaren Tag oder morgen or whatever. Talk to you soon.
Danke, das wünsche ich euch auch. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Das war der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.